Das ist ein Perkussionsorchester, sagte sie, das in den 50er Jahren in Cairo gebaut hat.
Ja, bevor er eigentlich mit den selbstspielenden Klavieren experimentierte, versuchte er ein Perkussionsorchester zu bauen, und zwar mit 88 Schlaginstrumenten. Allerdings, dieses Orchester hat also nie zu seiner Zufriedenheit funktioniert. Er ist später völlig abgekommen von diesem
Perkussionsorchester. Woran ist das gescheitert?
An den technischen Problemen. Man kann zwar mit einer Notenrolle, mit einem Lochstreifen ein Klavier steuern, aber es war sehr, sehr schwer, diese 88 Perkussionsinstrumente mit diesem Lochstreifen zu steuern.
Das ist ja ein Leuchtturm. Wo hat das gestanden?
Das stand in seinem Studio in Mexico City.
Also in dem gleichen Studio, das ich auch besucht hatte.
Wo heute seine beiden Klaviere stehen.
Ja, das ist offensichtlich bei Ihnen zu Hause.
Ja, Nan Caro hat mich zweimal hier in Bergisch Gladbach besucht, beides Mal im Zusammenhang mit Konzertveranstaltungen. Das erste Mal 1988. Da fanden Veranstaltungen in Köln, Hamburg und Berlin statt. Und dann 1989, dieses Foto wurde 1989 aufgenommen, kurz bevor wir abgereist sind zu den Wiener Festwochen.
Wann hat es denn angefangen, Ihre Bekanntschaft mit Nan Caro? Oder wie sind Sie dazu gekommen, sich mit seiner Musik zu beschäftigen?
Ich habe zum ersten Mal überhaupt den Namen Nan Caro gehört im Jahr 1982. Und zwar, das war mehr oder weniger zufällig. Im Kölner Stadtanzeiger stand eine Annonce, Klavierkonzert für mechanisches Klavier und der Name Nan Caro. Ich selbst habe mich schon seit Jahren für mechanische Klaviere interessiert. Und nun, ich habe mich durchgerungen, in dieses Konzert zu gehen. Und ich war also fasziniert. Ligeti war anwesend, Nan Caro ebenfalls. Das Konzert wurde allerdings über ein Tonband gespielt. Ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass es kein Instrument gibt, das für Konzertaufführungen zur Verfügung steht. Und damals hat sich eigentlich bei mir die Idee festgesetzt, es müsse doch möglich sein, ein Instrument zu finden und für solche Konzertaufführungen zur Verfügung zu stellen. Nun, ich habe gesucht, über 2 Jahre, dann in der Nähe von Antwerpen einen Bösendorfer Flügel, einen selbstspielenden Bösendorfer Flügel gefunden, allerdings in einem ganz desolaten Zustand. Und es hat wiederum mehr als 2 Jahre gedauert, bis dieses Instrument restauriert war. Und seitdem, seit 1987, steht dieses Instrument für Konzerte zur Verfügung. Es ist zurzeit das einzige Instrument, das für solche Konzerte überhaupt verfügbar ist. Und nun, welche Bedeutung man Nan Caro beimisst, das mag man vielleicht daraus ersehen, dass dieses Instrument seit 1987 in vielen, vielen bedeutenden Musikzentren gespielt hat. Es war also in der Kölner Philharmonie, sogar 2 Mal in der Münchner Philharmonie, anlässlich des Warschauer Herbstes in der Warschauer Philharmonie. Es spielte bei den Berliner Festwochen in Italien, in Macerata, in Stockholm beim Rundfunk, in der Hamburgischen Staatsoper, aus Anlass übrigens zu Ligetis 65. Geburtstag, nun an vielen anderen Orten noch.
Was ist denn Ihres Erachtens das Bedeutende an der Musik von Nan Caro?
Nun, Nan Caro hat eigentlich der Musik, muss man sagen, eine vierte Dimension erschlossen. Und zwar die Zeit. Die Zeit war schon immer bedeutend natürlich für die Musik. Aber für Nan Caro ist die Zeit, sind die Zeitverhältnisse eigentlich das Primäre. Und das Neue an Nan Caros Musik besteht darin, dass er im Grunde die Möglichkeiten der Computermusik vorweggenommen hat, und zwar um viele Jahrzehnte. Zum einen ist ein solcher Lochstreifen nichts anderes als ein digitaler Informationsträger. Ein solcher Lochstreifen kann nur den Befehl geben, Ton an, Ton aus, darüber hinaus natürlich noch die Lautstärke bestimmen und die Pedalfunktion. Und das Gleiche kann im Grunde ein Computer. Mit einem Lochstreifen sind aber die kompliziertesten Zeitverhältnisse, und zwar metrische Verhältnisse, rhythmische Verhältnisse, Geschwindigkeitsverhältnisse mit absoluter Präzision wiederzugeben. Das war früher mit keinem anderen Instrument möglich, und das ist eigentlich das Verdienst Nancarrows, dass er diese Zeitrelation erforscht hat und auch ganz konsequent genutzt hat in seinen Kompositionen.
Sie haben angedeutet vorhin, oder das sieht man ja auch, dass Sie schon vor Nancarrow sich mit mechanischen Instrumenten oder mechanischen Klavieren beschäftigt haben. Was gibt es denn für andere Komponisten oder was kannten Sie für andere Komponisten, die eine vielleicht ähnliche oder eine vorbereitende Musik geschrieben haben wie Nancarrow?
Nun, selbstspielende Klaviere gibt es eigentlich seit vielen, vielen Jahrhunderten, und solange es selbstspielende Instrumente, Musikinstrumente gibt, gab es auch Komponisten schon, die für solche Instrumente komponiert haben. Hans Leo Hassler zum Beispiel hat schon im 16. Jahrhundert in Augsburg für selbstspielende Spinette komponiert. Mozart, Beethoven, Haydn haben für selbstspielende Flötenuhren komponiert. Selbst Beethoven hat ein Orchesterstück geschrieben, nicht für ein lebendes Orchester, sondern für ein Orchestrion, für ein riesiges selbstspielendes Instrument. Das war die Schlacht bei Victoria, ein Schlachtengemälde, das er später natürlich orchestriert hat, das man heute von einem Orchester gespielt auch hören kann. Aber ursprünglich war es für ein Orchestrion konzipiert, das Nepomuk Mälzel gebaut hatte. Man nannte diese Orchestrionbauer früher Musikmaschinisten. Mälzel, heute noch bekannt als der Erfinder des Mälzelschen Metronoms. Nun, selbstspielende Klaviere nach der Jahrhundertwende konnte man diese selbstspielenden Klaviere in sehr, sehr hoher Perfektion bauen. Man konnte eigentlich nicht unterscheiden, ob ein Pianist spielt oder ein selbstspielendes Klavier. Sie wurden ursprünglich ja gebaut, um das Klavierspiel berühmter Pianisten und auch Komponisten in die Häuser, in die bürgerlichen Häuser zu bringen, bevor es eine Schallplatte gab.
Also so Liszt spielt Liszt oder...
Ja, leider gibt es keine Originalaufnahme von Liszt.
Gustav Mahler spielt Gustav Mahler. Also richtig. Ich habe so eine Aufnahme von, zum Beispiel von Gustav Mahler, der richtig seine dritte Symphonie...
Ja, den langsamen Satz aus seiner dritten Symphonie. Ja. Es gibt einige Aufnahmen von Gustav Mahler. Aber nehmen Sie zum Beispiel Edvard Grieg. Edvard Grieg ist 1907 gestorben, also zu einer Zeit, als es nicht möglich war, den Klavierton auf Schallplatte zu fixieren. Man konnte zwar Carusos Stimme aufnehmen, aber er musste in einen riesigen Trichter brüllen. Das war bei einem Klavierton nicht möglich. Die einzigen erhaltenen Tondokumente von Edvard Grieg, das sind solche Blockstreifen.
Nun sind das aber ja Aufnahmen von Grieg oder von Liszt oder von Gustav Mahler, die Kompositionen wiedergeben, die eigentlich mit der Hand gespielt werden können, die Maschine nur als Wiedergabeinstrument nutzen von etwas, was im Konzertsaal ohne die Maschine vielleicht besser oder gleich gut klingt.
Ja, absolut richtig.
Der Sprung dahin, eine Musik zu schreiben, die wirklich nur mit der Maschine aufgeführt werden kann, ist die von Nancarrow, ist der, dieser Sprung von Nancarrow gemacht worden oder gab es da Vorläufer schon?
Es gab Vorläufer. Meines Wissens war der erste Komponist, der für ein selbstspielendes Klavier eine Originalkomposition geschaffen hat, Igor Stravinsky. Er hat eine Komposition geschrieben, Etude pour Pianola. Es war, glaube ich, 1913. Und zu Beginn der 20er Jahre gab es eine ganze Reihe von Komponisten, die dieses Medium nutzten. Zum einen die Vertreter der objektiven Musik, man darf vielleicht Hindemith dazu rechnen. Hindemith schrieb mehrere Kompositionen für selbstspielende Klaviere, unter anderem eine Toccata. Nicht alle diese Kompositionen sind erhalten geblieben. Dann Ernst Toch, Nikolai Lopatnikow. Ein Vertreter dieser Richtung war auch Hans Haas, ein Komponist, der heute kaum mehr bekannt ist. Aber er zeichnete sich dadurch aus, dass er wie kein anderer die Möglichkeiten dieses Instrumentes kannte, wenn man solche selbstspielende Klaviere mal als Instrumente bezeichnen will. Hans Haas war nämlich jahrelang Aufnahmeleiter bei der Firma Welte. Das war die Firma im Schwarzwald, die dieses Aufnahmeverfahren für selbstspielende Klaviere erfunden hatte. Und er hat zwei grandiose Kompositionen für ein selbstspielendes Klavier geschrieben.
Haben Sie die da?
Die habe ich da, ja.
Kann man die auch mal hören?
Die kann man hören.
Auch auf dem gleichen Instrument?
Eine dieser Kompositionen kann man auf dem gleichen Instrument hören. Ja.
Das würde ja... Fangen wir ruhig fort mit den Fotos. Hier ist Nicolo mit Ligeti zusammen.
Ja, ich glaube, man darf Ligeti als den Entdecker Nencaros bezeichnen. Ligeti hat sehr, sehr viel zur Verbreitung der Musik Nencaros beigetragen. Er ist mit Nencaro 1982 durch Europa gereist und hat ihn überall vorgestellt in den Musikzentren. Und Ligeti ist eigentlich überzeugt, dass seine Musik und Nencaros Musik sehr, sehr ähnliche Züge auch aufweisen bezüglich der Tempoverhältnisse. Die Musik von Nencaro und Ligeti, sie sind aber völlig unabhängig voneinander natürlich entwickelt worden. Und Ligeti hat mehrfach behauptet, dass er Nencaro für den bedeutendsten lebenden Komponisten hält. Er hat einmal auch gesagt, for me, it's the best music of any today living composer. Und Ligeti ist nach wie vor einer der begeistertsten Anhänger von Nencaros Musik.
Was bringt Ligeti dazu, diesen Lob, dieses Lob auszusprechen? Was ist dasjenige, was ihn fasziniert? Also Ligeti selbst hat auch eine Menge mit Zeit herum experimentiert,
ja,
Zeitskalen erstellt.
Es ist wahrscheinlich die Ähnlichkeit der musikalischen Ideen. Ligeti erzählte einmal, wie er überhaupt mit Nencaros Musik bekannt wurde. Das war in Paris gewesen, zu Beginn der 80er Jahre. Er hat in einem Schallplattengeschäft nach seinen eigenen Kompositionen geschaut, nicht ganz frei von Eitelkeit, wie er einmal sagte. Und da fand er LMN, direkt hinter seinem Buchstaben, dann Schallplatten mit Musik Nencaros. Er wusste wenig damit anzufangen, er hat sie gekauft, diese Schallplatten. Und dann erzählte er, in der darauffolgenden Nacht wurde in sein Auto in Paris eingebrochen. Man hat sein ganzes Auto ausgeräumt, er hatte eine Vielzahl von Schallplatten und anderen Dingen in seinem Auto. Nur zwei Dinge ließ man zurück, seine schmutzige Wäsche und die Schallplatten Nencaros. Die blieben im Auto zurück. Und als er sie dann zum ersten Mal in Ruhe hörte, war er also so begeistert, dass er an alle seine Freunde schrieb, er habe nun einen der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts entdeckt.
Und seitdem setzte sich Ligeti auch dafür ein, dass Nencaros Musik in Europa aufgeführt wird und zu hören ist.
Ja,
ja, hier sieht man Nencaro schon etwas betagter als vorhin bei diesem Orchestrion oder bei diesem Schlagzeuginstrument, wie er in die Walze, Notenrolle Löcher hineinstanzt. Diese Maschine, diese Stanzmaschine ist ja umgebaut worden, mehrmals oder einmal umgebaut worden. Vielleicht sollte man sich mal, wenn Sie beschreiben könnten, wie so eine Stanzmaschine eigentlich funktioniert, was daran das Besondere ist und worauf man da speziell bei Nencaros Musik achten musste bei der Konstruktion.
Ja, als Nencaro sich von den lebenden Pianisten und anderen Interpreten freimachen wollte. Das war zu, sagen wir Mitte der 40er Jahre. Da kaufte er in Mexiko ein selbstspielendes Klavier. Nun fehlte ihm aber, um seine Musik für selbstspielendes Klavier realisieren zu können, eine Stanzmaschine. Und er fuhr, es war 1948, dann nochmal nach New York. Und in New York suchte er lange, bis er einen Trödler fand. Und dieser Trödler, der besorgte ihm eine alte Stanzmaschine. Die war aber nicht zu erwerben für ihn. Und nach dieser alten Stanzmaschine ließ er sich seine Stanzmaschine nachbauen. Und diese Stanzmaschine benutzte er dann viele Jahre, und zwar bis zu seiner Studie Nummer 20. Diese Stanzmaschine hatte die Eigenschaft, dass sie einen bestimmten Vorschub hatte. Das heißt, man konnte Löcher nur in einem ganz bestimmten zeitlichen Abstand stanzen. Und dieser Vorschub, der gestattete ihm dann nicht, Löcher, das heißt zwei aufeinanderfolgende Töne, sehr nah hintereinander zu stanzen. Und deshalb ließ er nach der Studie 20 diese Stanzmaschine so umbauen, dass er an jeder beliebigen Stelle ein Loch stanzen konnte. Das heißt, er konnte damit die Zeitrelation noch sehr viel exakter stanzen als mit der ersten Version seiner Stanzmaschine.
Vielleicht noch mal ein bisschen vorher. Sie haben gerade erzählt, als Nencarlo sich dazu entschloss, sich von den lebenden Interpreten zu lösen. Das heißt, er war es leid, dass seine Musik entweder gar nicht oder falsch aufgeführt wurde. Ist das der Grund, warum er sich dann aus dieser Art von Musikaufführung und Wiedergabe zurückgezogen hat?
Aber sicher. Die Interpreten, zum Teil konnten sie seine recht komplexen Klavierkompositionen nicht aufführen, zum Teil wollten sie sie auch nicht aufführen. Er war in seiner Kompositionsweise schon, man kann sagen, sehr weit fortgeschritten, und die Interpreten hatten Angst, das Publikum würde meinen, sie würden falsch spielen. Dabei war es vom Komponisten so gedacht. Und deshalb weigerten sie sich meist, seine Dinge zu spielen. Aber ich glaube, das Schlüsselerlebnis, das war die Uraufführung eines Septettes, das er geschrieben hatte.
Das New York Septett.
In New York war diese Uraufführung, und es fanden zwei Proben statt. Zu jeder Probe waren vier Musiker erschienen. Das heißt, nur ein Musiker war bei beiden Proben anwesend. Und bei der Uraufführung kam es, wie es kommen musste. Nach wenigen Takten waren die Musiker nicht mehr zusammen, und Nencarlo betrachtete das als ein absolutes Desaster, diese Uraufführung. Und er war fortan eigentlich nicht mehr bereit, für lebende Interpreten zu schreiben.
War es denn bei diesem New York Septett bereits so, dass er auch mit solchen Zeitskalen gearbeitet hat, die ein exaktes Zusammenspiel und dann ja ein exaktes Zusammenspiel erfordern, um die verschiedenen Strata oder Ebenen, kanonischen Ebenen auszuführen, einzuhalten?
Dieses Septett war bis vor 2 Jahren verschollen. Mhm. Und ich selbst war vor 2 Jahren in Mexiko gewesen, und ich habe natürlich mit seiner Erlaubnis in seinem Studio etwas aufgeräumt, und dabei habe ich dieses Septett gefunden. Es ist ganz klar ein Stück für 7 Instrumente, aber Nencarlo hatte immer erzählt, dass er dieses Septett aus Ärger nach der Uraufführung weggeworfen habe, und er war überzeugt davon, dass er es weggeworfen habe. Und als ich ihm das Septett dann zeigte, konnte er sich nicht mehr daran erinnern, dass dieses das Septett sei. Das heißt, er hat es eigentlich rundweg verleugnet. Er hat gesagt, das ist nicht mein Septett, ich habe mein Septett weggeworfen. Aber ich glaube, es gibt keinen Zweifel, dass es dieses Septett ist, weil er auch nach seiner eigenen Erinnerung nie ein anderes Stück für 7 Instrumente geschrieben hatte. Nun, dieses Septett ist natürlich noch im üblichen Taktsystem notiert und geschrieben. Die rhythmischen, die metrischen Verhältnisse sind allerdings hochkomplex. Ist ein, man kann sagen, ein echter Vorläufer seiner Studies for Player Piano.
Gibt es das inzwischen irgendwo als Aufnahme?
Dieses Septett?
Ja, dann WDR oder?
Nein. Das Septett umfasst etwa 50 Manuskriptseiten und davon habe ich also 7 Seiten nicht finden können. Es sind nur etwa 43 Seiten vorhanden. Und Joel Sachs, er ist ein Musiker, ein amerikanischer Musiker von der Gruppe Continuum, er wollte das einmal ergänzen, aber meines Wissens ist das Septett bis heute nicht aufgeführt worden, mit Ausnahme von dieser denkwürdigen New Yorker Premiere.
Sie sagten hochkomplexe Rhythmik. Was war denn die Idee, wenn man so will, oder der Gedanke dieses Septetts? Auch bestimmte Rhythmen übereinander zu legen, sie sich verschieben zu lassen, sich entwickeln zu lassen.
Ja. Nan Caro kam...
Also von vornherein diese Art von rhythmischer Polyphonie.
Ja. Nan Caro kam eigentlich musikalisch, man kann ruhig sagen, vom Jazz her. Er studierte ja eigentlich nur sehr rudimentär. Er hat in Cincinnati etwa 2 Semester dort am Konservatorium studiert. Er hatte ein paar Privatstunden. Man sagt immer, er habe bei Pisten, bei Sessions und bei noch einem dritten Lehrer studiert. Aber in Wirklichkeit hat er eigentlich nur konsequent Kontrapunkt studiert. Alles andere, so wie er früher mal erzählte, waren sehr oberflächliche Studien. Er komponierte ein Stück, der Lehrer schaute drauf und sagte, nett ist das. Und damit war die Stunde wieder beendet. Und seine eigentliche musikalische Ausbildung, nun, hat er eigentlich selbst erlernt. Er bezeichnet sich als Autodidakt und er macht in seiner Jugend Jazz. Er spielte in Jazzkapellen, er spielte Trompete übrigens, er hatte nie Klavierspielen gelernt. Das ist auch ein Kuriosum, sein gesamtes Lebenswerk ist dem Klavier gewidmet. Er selbst kann nicht Klavier spielen. Nun, und seine frühen Werke sind auch ganz eindeutig vom Jazz beeinflusst. Und auch da neben den typischen Jazzharmonien natürlich von der Jazzrhythmik.
Was für eine Art von Jazz? Es gibt ja eine ganze Fülle. War das der Bebop oder
da, die Frage
Parker?
Kann ich Ihnen also so gar nicht beantworten. Ich weiß nur...
Er muss ja auch Kontakt gehabt haben zur Schönbergschen... 12-Ton-Schule, weil sonst in seinem Werk später nicht solche 12-Ton-Skalen oder 12-Rhythmus-Skalen oder dergleichen, also solche seriellen Ideen eigentlich auftauchen würden.
Auch das ist eine noch nicht ganz geklärte Geschichte. Und zwar hat Nan Caro am Malvin-Konservatorium in Cincinnati studiert, zur gleichen Zeit, als Schönberg dort Lehrer war. Er selbst kann sich nicht erinnern, er selbst betont immer, er habe niemals bei Schönberg studiert, aber seine erste Frau, die ebenfalls damals mit ihm noch zusammen lebte, die ebenfalls in Cincinnati studiert hat, und zwar Kontrabass. Seine erste Frau war, glaube ich, die erste Kontrabassistin in einem Orchester gewesen. Die erste Frau hat mir einmal geschrieben, dass Nan Caro bei Schönberg studiert habe. Tatsache ist, dass beide zur gleichen Zeit am gleichen Konservatorium in Cincinnati tätig waren. Aber da er selbst sich nicht daran erinnern kann, darf man ruhig davon ausgehen, dass Schönberg keinerlei Einfluss auf seine Musik gehabt hat. Er hat in der Tat in einigen Kompositionen, zum Beispiel in der Studie Nummer 21, die 12-Ton-Technik angewendet.
Das ist der Kanon X, glaube ich.
Das ist der Kanon X, richtig.
Deswegen komme ich auch darauf, weil ich mich mit dem ein bisschen näher befasst habe. Also keine... Die erste Frau, sagten Sie, das ist eine Information, die in der Vergo-Ausgabe noch nicht abgedruckt ist. Charles M. Kenyon spricht da nur von 2 Frauen.
Ja, er war in erster Ehe verheiratet mit Helen. Ihr späterer Name war Helen Zimplock. Inzwischen eine fast 80-jährige Dame, die aber noch lebt und mit der ich auch in Kontakt bin und die mir auch sehr, sehr viele Informationen gegeben hat zu den frühen Jahren Nan Caros. Die Ehe dauerte allerdings nicht sehr lange. Sie waren vielleicht 3 oder 4 Jahre verheiratet.
Sozusagen eine Studentenehe.
Könnte man als Studentenehe bezeichnen. Er war in zweiter Ehe verheiratet mit Annette. Annette, eine nun sehr, sehr begabte, talentierte, auch sehr lebenslustige Frau, finanziell sehr gut gestellt. Sie war Künstlerin, sie hatte unter anderem mit Diego Rivera zusammen gearbeitet an Fresken. Und diese Ehe ist dann auch nach mehreren Jahren, allerdings sie hat länger gehalten, auseinandergegangen. Er hat mit Annette zusammen sein jetziges Haus gebaut. Es war einmal ein Grundstück, das Annette gehörte, wo das jetzige Haus draufsteht. Annette war einige Jahre älter als Nan Caro und sie ist vor etwa 5 Monaten verstorben. Obwohl sie insgesamt sicherlich 5 oder 6 Mal verheiratet war, hat sie bis zum Ende den Namen Nan Caro beibehalten.
Sie wollte sich also nicht von ihm trennen auf irgendeine Weise.
Sie hat sicherlich erkannt, dass Nan Caro ein ganz bedeutender Komponist war, auch wenn das in früheren Jahren nur wenige überhaupt erkannt hatten. Das Kuriose an Nan Caro ist ja, dass er mit einer unwahrscheinlichen Konsequenz gearbeitet hat und komponiert hat und jahrzehntelang keinerlei Resonanz und Anerkennung gefunden hat. Stellen Sie sich vor, ein Mann, der Tag aus Tag ein komponiert, für eine Komposition von 5 Minuten etwa 1 Jahr benötigt. Niemand kümmert sich um ihn und seine Komposition und er komponiert konsequent weiter und entwickelt auch seine Kompositionstechnik konsequent weiter. Ich habe ihn einmal gefragt, was er denn sich dabei gedacht habe, was er denn für Vorstellungen hatte, wie was aus seiner Musik werden würde. Und er sagte, für ihn war völlig klar, wenn er einmal tot ist, dann werden seine Notenrollen auf den Müll geworfen.
Also er hat sich selbst so als Sisyphus-Arbeiter dann aufgefasst oder so. Er macht das, weil es gemacht werden muss.
Er macht das, weil es seinem Inneren.
Das ist das, was er mir auch sagte. Ja. Ich mache das, weil ich es gemacht habe. Also das ist der ganze Grund.
Das ist ein Zwang, der ganz offensichtlich von innen herauskam. Mhm. Und wenn er eine Komposition beendet hatte, dann begab er sich einfach an die nächste Komposition.
Vielleicht, das war ja nicht der ursprüngliche Gedanke hier mit der Maschine, also einmal diese Maschine, diese Stanzmaschine zu beschreiben und vielleicht auch da dann zu beschreiben, warum das Komponieren so lange dauert. Mhm. Also, und auch wie diese Übertragung stattfindet. Das war ja auch das Foto vorhin.
Ich schaue gerade mal etwas, anhand dessen man das vielleicht ganz gut erklären kann.
Also was mich interessieren würde, wären natürlich auch die Geräusche, diese Maschine macht, weil das sind so Dinge, die
das Ganze ein bisschen lebendiger machen.
Ja. So, ja, uns einfacher für den der Hörer. Also man muss die Fotos immer so beschreiben oder so mit ihnen umgehen, dass man hören kann, über was da gesprochen wird. Das ist Beschreiben.
Ja. Sollen wir mal kurz, wie er komponiert, dann kommen wir
da kommen wir auf die Maschine und dann können wir da mal so ein bisschen stanzen.
Ich meine, Sie haben ja das auch in seinem Studio hier
gesehen, ja.
Alles gesehen.
Dann komme ich mal zu Ihnen rüber.
Das erste und auch wesentliche in Nan Caros kompositorischen Prozess, das sind die Zeitverhältnisse. Er legt also zuallererst Zeitverhältnisse fest. Er hat in seinem Studio, Sie haben das ja gesehen, einen sehr langen Tisch. Und auf diesem Tisch spannt er einen langen Papierstreifen, die sogenannte Notenrolle. Er spannt sie auf. Das kann man auf einem solchen Foto hier ja erkennen.
Das sieht aus wie eine Tapete. Also die,
das sieht aus wie ein
Tapeziertisch.
Richtig, ja, wie ein Tapeziertisch mit einem...
Einwaschelt und dann an die Wand klebt.
Richtig. Und als,
er verwendet es natürlich nicht als Tapete.
Ja, als nächstes beginnt er auf diesen leeren Papierstreifen Zeitskalen aufzumalen. Er hat in seinem Studio einen Schrank mit Hunderten von Schubladen und in diesen Schubladen befinden sich lange Papierstreifen und auf jedem dieser Papierstreifen ist eine Zeitskala drauf. Zum Beispiel Beschleunigung 1,5%, Beschleunigung 2%.
Ja, Beschleunigung, das ist dann eine kontinuierliche Beschleunigung um diesen Wert.
Richtig, das heißt, das ist eine exakte Beschleunigung.
Jeden Zentimeter geht es 3% schneller.
Genau so ist es. Und in diesem Schrank bewahrt er hunderte solcher Zeitskalen auf. Und wenn er also seine Zeitrelation festgelegt hat, dann überträgt er diese Zeitskalen.
Das schaut aus, wenn dieser Schrank noch, der schaut aus wie ein, so ein Apothekerschrank ein bisschen. So,
ja, ja.
Wo man so kleine Giftfässerchen drin verwahrt oder dergleichen. Und er hat halt Zeitskalen.
Er hat lange Papierstreifen in diesem.
Und das geht dann von 1% Beschleunigung bis 100% Beschleunigung. Oder
ja,
wie so eine Art Algorithmentafel. Passen Sie auf, das dürfen Sie nicht machen, auf die Mikrofone nicht. Das sind dann, diese Zeitskalen sehen aus wie Logarithmentafeln oder wie...
Ja, so
ähnlich wie... Es so das noch wie gegeben hat, so Rechenschieber.
Die Rechenschieber, ja, genau. Und die legt er auf seinen Notenroller, auf seinen Papierstreifen und nun überträgt er diese Zeitverhältnisse auf den Streifen, auf den Papierstreifen. Und das macht er so exakt, dass er zum Teil mit einer Lupe arbeitet, also auf den Bruchteil eines Millimeters. Der Tisch ist relativ lang und damit er...
Okay, warten Sie, da sieht man so eine Skala, das sind große, mittelgroße und kleine Striche. Was bedeuten diese Striche? Können Sie das
erklären? Das könnte man in erster Näherung als Viertelnoten und die entsprechenden Unterteilungen betrachten. Das sind Hauptzeiteinheiten und die wiederum unterteilt.
Also Viertelnoten und dazwischen gibt es noch dann Sechzehntel, oder?
Man darf eine solche Zeitskala nun nicht isoliert betrachten, sondern muss sie neben den anderen sehen. Stellen Sie sich vor, er komponiert zum Beispiel 9/8 gegen 10/8 gegen 11/8. Dann befinden sich auf der einen Skala 9 Striche, auf der nächsten 10 Striche.
In der gleichen
Zeiteinheit. In der gleichen Zeiteinheit und auf der dritten 11 Striche.
Ja. Mhm.
Und das wird nun ganz exakt auf das Papier übertragen.
Mhm. Das heißt, kompositionstechnisch teilt er erst die Zeit auf, in der etwas passiert.
Genau. Ganz
und dann
genau.
Erst macht er sich Gedanken darüber, was da passieren
ja.
soll.
Und da der Tisch also auch sehr lang ist, das ist hier vielleicht eine ganz interessante Aufnahme, da der Tisch lang ist, hat er einen Barhocker und mit diesem Barhocker, der Räder hat, fährt er am Tisch entlang. Und dieser Barhocker ist sogar noch in einer Führung unten am Tisch geführt.
Wie so ein Dummy bei den Filmkameras, die auch auf so einer Schiene laufen. Ja.
So ist das.
Aha, da kann er also hin und her fahren auf seiner Partitur.
Nun, und wenn er die Zeitskalen übertragen hat, wobei bei einer Komposition bis zu 12 unterschiedliche Zeitebenen ablaufen, bei der Studie Nummer 37 zum Beispiel, hat er 12 unterschiedliche Geschwindigkeiten in einer Komposition. Das heißt, die Notenrolle ist voll gezeichnet mit Skalen. Erst dann fängt er an, die Musik dazu zu komponieren. Die Musik, die sich in diese Zeitskalen nachher einpasst. Und
wie gibt es denn, also, die haben gesagt, also so Beschleunigungsskalen, das ist das eine. Also das heißt dann eine Zeitstruktur, die immer schneller wird oder immer langsamer wird, was die Umkehrung davon wäre. Gibt es dann auch kontinuierliche Zeitverläufe, also wie gesagt 9/8, das wäre ja ein Metrum, das genauso durchläuft, durchgeschlagen wird, ohne dass es verändert wird. Sowas kommt auch vor.
Sowas kommt auch vor. diese kontinuierliche Geschwindigkeitsveränderung, die findet nicht in allen Kompositionen statt, sondern er hat aber Kompositionen gemacht mit unterschiedlichen Metren. Zum Beispiel die Studie Nummer 36, das ist ein vierstimmiger Kanon. Vier Stimmen, absolut identisch diese vier Stimmen. Da ist auch nicht das kleinste Tönchen anders in diesen vier Stimmen. Der einzige Unterschied, die erste Stimme läuft mit Tempo 85, die zweite Stimme läuft mit Tempo 90, die dritte Stimme läuft mit Tempo 95 und die vierte Stimme läuft mit Tempo 100. Das entspricht eigentlich einer exakten Bachschen Fuge, nur dass hier der Kontrapunkt eben in der Geschwindigkeit liegt. Und das Geniale dabei ist, dass trotz dieser nun mathematischen Relationen es Nencarrow gelingt, das Ganze zu einer ganz fantastischen, grandiosen Musik zu vereinen.
Vielleicht können wir uns die nachher ja mal anhören, ja. Wenn Sie sie da haben.
Ja, ich habe sie da. Mhm.
Aha, nun sind wir also mal so weit, dass er diese Zeitmatrix, würde ich das nennen, also eine Art von mehrfach geschichtete Zeit eingetragen haben hier.
Ja.
Wie gesagt, diese Art Rechenschieberskalen. Meinen Sie das auch in der Denkweise von Nencarrow, er sich zuerst diesen Raum schaffen muss, wie eine Theaterszenerie und dann erst die Figuren erfindet, richtig, die dort auftreten? Ist es dort auch. Also erst die Szenerie und dann denkt er an melodisches Material oder an Tonhöhen, Material, Harmonien etc.
Wobei sich die Harmonik natürlich weitgehend von selbst ergibt durch die Zeitverhältnisse, die vorher festgelegt wurden. Aber für Nencarrow ist die Melodik eigentlich von untergeordneter Bedeutung. Er sagt selbst mal einmal etwas, nun bescheiden, Nencarrow ist ein ausgesprochen bescheidener, zurückhaltender Mensch. Er meinte, er habe keine große melodische Vorstellungskraft und deshalb würde er die Kanonform oder die Fugenform benutzen. Es ist in der Tat so, dass man natürlich in einer solchen Kanonform die Zeitverhältnisse sehr, sehr viel besser verfolgen kann, als wenn die Komposition sehr viel komplexer wäre. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er die Kanonform benutzt, nicht wegen einer fehlenden melodischen Vorstellungskraft, sondern wegen der Klarheit der Komposition.
Der Klarheit von Zeitrelationen oder von.
Ein Zuhörer kann die Zeitrelation natürlich sehr viel besser verfolgen, wenn er immer die gleiche Melodie verfolgen kann. Wenn die Melodien noch unterschiedlich wären, außerdem die Zeitrelation unterschiedlich ist, natürlich vergleichsweise schwer, diese Komposition zu verfolgen.
Ich habe im Gespräch mit Matthias Sparlinger, den Sie vielleicht auch kennen, also ein zeitgenössischer Komponist in Freiburg, mir sagen lassen von ihm, das Bedeutende oder seiner Meinung nach das Bedeutende an der Musik von Nencarrow sei, dass Identisches, also so wie Sie es vorher angedeutet hatten bei der Komposition Nummer 36,
ja.
Wo das Bedeutende daran sei, dass Identisches, in diesem Fall das melodische Material der vier Stimmen, in andere Kontexte gestellt immer anders klingt, obwohl es unverändert bleibt. Das heißt, dass der grundlegende Satz des Abendlandes, dass A gleich nicht A sein kann, nein, andersherum, dass A nicht A sein kann, weil bei dieser Musik praktisch untergraben wird, weil eben Identisches in einem anderen Umfeld doch anders wird, obwohl es identisch bleibt. Also in irgendeiner Form nicht A wird.
Das ist
die herausragende Entdeckung dieser Musik.
Das ist sicherlich richtig, weil das Thema je nach Kontext natürlich immer ganz anders wirkt. Und je nach Geschwindigkeit natürlich auch. Aber Das ist natürlich bekannt in der Musik, dass die Geschwindigkeit einen entscheidenden Einfluss hat. Aber was eben neu ist, ist, dass diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten gleichzeitig erklingen und das Ganze in einen neuen Zusammenhang stellen.
Gehen wir vielleicht noch weiter in der, praktischen, handwerklichen Kompositionstechnik, bevor wir uns dann dem zuwenden, was es bedeuten könnte.
Wenn Nencarro nun diese ganzen Zeitrelationen übertragen hat auf einen Streifen, dann beginnt er mit der melodischen Arbeit. Das heißt, er komponiert eine Melodie, ein Thema. Und das Ganze macht er aber nicht in Form üblicher Notenschrift, sondern er hat eine geheime Kurzschrift dafür entwickelt. Seine Kompositionen sind so komplex, dass es sehr, sehr aufwendig wäre, das Ganze erstmal in Notenschrift zu übertragen. Er nennt seine Kurzschrift Punching Scores, Punching von Stanzen und Scores von Noten. Und außer ihm kann eigentlich niemand diese Punching Scores entziffern.
Haben Sie ein Foto davon? Wie sehen die aus?
Ich habe eine Fotokopie, aber die müsste ich also erst suchen gehen.
Können Sie sie beschreiben, dann brauchen Sie das Foto nicht herauszusuchen. Das
ja, diese Punching Scores, die zeigen eigentlich nur relativ wenige Noten und darüber dann irgendwelche Zahlen. Glissandi und solche Dinge sind natürlich grundsätzlich nicht ausgeschrieben. Sie geben also nur ein sehr grobes Bild.
Das sieht aber doch so aus, als wären es nun ja, so eine Art Glissando mit, was sind das, 16 oder ganz, also kurze Notenwerte.
Dort, wo es wirklich wesentlich ist, die Notenabfolge, hat er auch in den Punching Scores diese Noten ausgeschrieben. Aber in aller Regel sind hier freie Lücken drin, da fehlen also ganze Takte, die er dann aber an der Stanzmaschine selbst ausfüllt. Das heißt, er nimmt diese Punching Scores nur als Anhaltspunkt und die eigentliche Komposition entsteht beim Stanzen.
Es ist so, wenn man so will, so eine grobe Orientierungshilfe des melodischen Materials.
Ja, so eine Art Notenkurzschrift.
Und die Verbindungsstücke der Hauptgedanken zueinander, die baut er oder die erfindet er erst beim Stanzvorgang selber.
Ja.
Und sodass er weiß, von da komme ich jeweils her und da will ich hin und nun muss ich die Verbindungen schaffen.
Ja. Und die Noten, die heute zugänglich sind, die hat er zum Teil erst Jahrzehnte nach der Entstehung der Komposition geschrieben. Er hat in den 70er oder 80er Jahren einmal einige Jahre nichts anderes gemacht, als die Kompositionen, die er bis dahin geschaffen hatte, in Notenschrift zu übertragen.
Warum hat er das gemacht? Also ich meine, das ist nicht unbedingt, jetzt müsste hier bald die Kassette an den Ende kommen. Nee, ist noch ein bisschen hin. Warum hat er das gemacht, dass er das in reguläre Notenschrift übertragen hat? Weil er hat ja die Walzen und er hat die Punching Scores, die er selbst geschrieben hat.
Ja.
Für wen dann?
Er hat es eigentlich für Peter Garland gemacht. Das war ein Freund in Amerika, der die Zeitschriftenreihe Soundings herausgegeben hat und der Nencarro zumindest seine Musik etwas verbreiten wollte. Denken Sie nur, ein einziger Brand in Nencarros Studio und sein gesamtes Lebenswerk war vernichtet. Die gesamte Musik befand sich ja nur in Form von einer Notenrolle jeweils in seinem Studio. Und mit der Herausgabe der Noten ist die Musik natürlich irgendwo jetzt zugänglich und auch für die Nachwelt erhalten geblieben. Man kann mit Hilfe dieser Noten im Zweifelsfall natürlich auch diese Notenrollen wieder rekonstruieren.
Nun gut, jetzt sind wir mal so weit, dass er sich auf seiner Partitur, Punching Score, seine Notizen gemacht hat, dann geht er an die Maschine.
Ja.
Ich glaube, das sollten wir jetzt auch mal tun. Zu diesem Zeitpunkt.